Also, weil das wirklich schwer zu glauben ist, um das nochmal und auch deshalb genau zu sagen, heißt das, ich kann heute, also Mitte 2025, ein Produkt herstellen, Green, whatever, also meinetwegen eine Wurst oder Putzmittel, dann schreibe ich da klimaneutral drauf, meine Rechtfertigung weiß ich ja, die Kaufentscheidung ist nachgewiesenermaßen zu meinem Gunsten beeinflusst und ich komme damit durch, solange nicht jemand klagt und ich dann in der Folge vor Gericht verliere. So lange kann ich damit mein Geschäft machen.
Es kann natürlich immer noch vorkommen, dass da jetzt so ein Produkt steht mit einer völlig irreführenden Aussage und es muss erstmal jemand entdecken, ja.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Jawohl und will vermutlich, jedenfalls geht es immer mehr von uns so gern bewusster, nachhaltiger, klimafreundlicher, grüner einkaufen, was auch immer das jeweils eigentlich genau heißt. Da gibt es ja noch andere Begriffe. Und das alles aber am liebsten halt passend zum Alltag, während des schnellen Einkaufs zwischendurch und in den meisten Fällen ja ohne Expertin oder Experte zu sein. Das wissen Supermärkte und Discounter natürlich, das wissen auch Lebensmittelhersteller und das wissen sie auszunutzen. Flunkern ohne grün zu werden. Greenwashing am Limit ist deshalb heute mein Thema bei Radikal und Reduziert und ihr habt es eingangs schon andeutungsweise gehört, man fasst sich teilweise trotz aller bekannter Probleme und der bekannten Ansprüche von uns VerbraucherInnen an den Kopf oder haut ihn gleich auf die Tischplatte angesichts der vielen Graubereiche dort, wo es eigentlich ja grün sein sollte. Ich spreche jetzt mit der Verbraucherschützerin Britta Schautz über aktuelle irre Fälle von Greenwashing, vor allem aber darüber, wie wir alle den Tricks der Branche entgehen und auf eigene Faust verlässlich, vernünftig einkaufen können. Im Grunde ab sofort übrigens, also jetzt gleich. Du solltest idealerweise nur erstmal zu Ende hören und dann vielleicht auch noch auf Steady Brittas Tipps zum Nachlesen auschecken. Ich habe dort alles nochmal zusammengefasst. Da gibt es übrigens auch meinen gratis Newsletter. Link ist in den Shownotes und jetzt geht's los. Hallo Britta.
Hallo Martin.
Hi, schön dich mal wieder zu sehen. Ich sehe heute bei deinen Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg statt in Berlin.
Ja, ich habe hier mal Arbeitsasyl gefunden. Wir haben heute in Brandenburg getagt mit allen Verbraucherzentralen, mit allen Ernährungsreferenten und dann habe ich mich hier nochmal kurz niedergelassen.
Mega, vielen, vielen Dank. Demnächst ja dann hoffentlich auch häufiger noch hier bei uns, sodass man vielleicht ja auch mal die ein oder andere Frage schicken kann. Dazu gibt es dann demnächst hier dann mehr im Podcast und bei Steady an Infos. Wir steigen jetzt mal direkt ein in unser Thema heute. Ich habe mir schwer getan mit einer Überschrift, denn die einen reden von Greenwashing, die anderen reden von Nachhaltigkeit. Es gibt verschiedene Labels. Klimaneutral ist ein Wort, das immer fällt. Ich finde es ganz schwierig. Man merkt schon, das wird irgendwie alles immer in einen Topf geworfen. Deswegen habe ich mir mal zum Beginn Zahlen rausgesucht, weil mich interessiert hat, wie wichtig ist es eigentlich uns allen beim Einkaufen, diese Aspekte, nenne ich es mal, zu berücksichtigen. Und ich fand es interessant zu lesen, dass zwar 59% der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland Nachhaltigkeitsaspekte bei ihren Kaufentscheidungen berücksichtigen und 64% sogar dem Einzelhandel und den herstellenden Marken vertrauen. Da muss ich schon drüber lachen, das ist ordentlich, wenn man sieht, was über diese Branche ständig entlarvt wird. Ich frage mich aber, ob das Zahlen sind, die darauf hindeuten, dass wir sehr, sehr leicht, sage ich mal, zu bespielen sind mit allen möglichen Hinweisen in Richtung Grün. Sprich, 2/3 von uns sagen, möchte ich gerne berücksichtigen. Wir haben es aber eilig beim Einkaufen, wir wollen schnell wieder raus, wir haben noch andere Sachen im Kopf. Was heißt das? Wenn ich auf einer Packung sehe, klimaneutral oder sie ist grün oder irgendwas in die Richtung, werde ich da zugreifen, ohne drüber nachzudenken. Ich will es nicht übertreiben, aber sind wir da leichte Opfer? Jetzt mal einfach so zum Einstieg.
Ja, leider schon. Also einerseits natürlich, weil vieles beim Einkaufen auch ja so Gewohnheit ist, ne? Das kennen wir beide, glaube ich. Man kauft so im Autopilot ein und dann findet man vielleicht mal kurz dieses neue Produkt und denkt, oh Mensch, klimaneutral, toll. Dann denke ich vielleicht auch gar nicht groß drüber nach und denke, ah, ich wollte doch schon immer mal nachhaltiger sein. Wunderbar, das nehme ich jetzt. Oft finde ich auf dem Produkt ja auch gar nicht die Angaben, was bedeutet jetzt eigentlich klimaneutral? Und auch das, ja, klimaneutral, das ist schon definiert, aber sowas wie nachhaltig, das ist überhaupt nicht definiert. Das ist eine totale Bubble und jeder kann sich so ein bisschen seine eigene Definition machen. Und genau deshalb sind wir totale Opfer, weil wir manchmal gar nicht wissen, was steckt da dahinter? Welche Kriterien stecken dahinter? Hat das Unternehmen sich das selber bescheinigt, dass es jetzt nachhaltig und klimaneutral ist? Und genau das sehen wir schon lange als Problem, haben da auch schon einen Marktcheck zugemacht, es gibt da Untersuchungen zu. Und ganz ehrlich, wenn wir nicht so gut drauf reinfallen würden, würde es nicht auf so vielen Produkten im Supermarkt stehen. Denn der Handel weiß genau, worauf wir reinfallen.
Jetzt ist das Wort halt schon oft gefallen, reinfallen. Also wir fallen da auf etwas rein, da ist etwas entdeckt worden, das, sagen wir mal, werblich, vorsichtig formuliert, auf uns wirkt. Noch eine Zahl, die dazu passt. Die Bereitschaft für Nachhaltigkeit persönliche Opfer zu bringen, das geht auf übers Einkaufen hinaus. Trotzdem ist zuletzt gesunken, habe ich gelesen. 2024 gaben nur noch 22% an, bei nicht nachhaltigem Verhalten Schuldgefühle zu haben. Für mich nochmal eine Bestätigung dafür, wir nehmen es halt gerne mit, wenn es geht, wenn es uns einfach gemacht wird, aber wenn nicht, ist halt nicht so schlimm. Und deshalb jetzt mal der Reihe nach, du hast diese Worte schon genannt, klimaneutral, es gibt noch andere. Welche sind denn so die größten Köder, die zurzeit von euch registriert werden? Wo gibt es die meisten Rückmeldungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern? Und was sind so die Baustellen, wo ihr sagt, Achtung, da ganz aktuell bloß genau hingucken und nicht drauf reinfallen?
Ich würde sagen, das ist irgendwie so ein so eine Hitparade, die wir immer relativ ähnlich spielen. Wir hatten jetzt neulich einen Verbraucher, das habe ich noch sehr im Kopf, der hat sich sehr aufgeregt. Der hat einen Hersteller von Hähnchenprodukten beworben, dass das viel nachhaltiger sei als eine Ananas zum Beispiel. Also das war völlig schwurbelig beschrieben und es war am Ende irgendwie Äpfel mit Birnen verglichen und niemand ist...
Ananas mit Hühnchen.
Ananas mit Hühnchen, genau. Und ich glaube auch, es war eine Flugananas und das stand da überhaupt nicht. Die hat natürlich einen schlechten CO2-Fußabdruck. Und also am Ende sollte rauskommen, Hähnchen ist so das Nachhaltigste, was du kaufen kannst. Ich finde, er hat sich da total zu Recht beschwert. Aber wir haben auch immer noch so einzelne Produkte, die wir auch in unserem Marktcheck gefunden haben. Da könnte ich sonst auch gleich nochmal über meine Lieblings-Schund-Label reden.
Ja, bitte, los.
Also es gab zum Beispiel eine Wurst, die als Superwurst betitelt wurde, weil sie besonders klimafreundlich sei. Und es gibt zum Beispiel eine Untersuchung mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, wenn auf einem Parmesan nichts steht, dann denken die Menschen, na, der ist jetzt nicht so klimafreundlich. Ist auch vollkommen richtig, da steckt viel Milch drin, der ist lange gereift, ja, ist nicht so klimafreundlich. Wenn da aber draufsteht, der sei jetzt klimafreundlich, dann denken die Leute, der ist viel, viel besser. Sofort ist die Einschätzung besser. Und so eine Wurst, ne? Fleisch, wissen wir, ist ein großer Treiber des Klimawandels, die weltweite Fleischproduktion. Also so eine Wurst kann nie besser sein als zum Beispiel ein Brot, was die Klimabilanz angeht. Und deswegen ist die Wurst vielleicht in Ordnung und vielleicht auch klimafreundlicher als eine andere Wurst. Aber wenn ich sie Superwurst nenne und ihr noch einen Umhang anziehe auf diesem Bild, das war wirklich ganz niedlich, dann kann ich natürlich denken, die rettet jetzt das Klima. Das geht gar nicht. Also das fanden wir wirklich ziemlich mies.
Er spricht ja offenbar ganz, ganz stark auf dieses auf das Bedürfnis an, ich will zwar weiter grillen und Fleisch essen, aber ich würde mich dabei schon gerne nicht so schlecht fühlen.
Ja, das ist so ein Freikaufen, ne? Also cool, die Wurst macht es mir einfach, damit kann ich klimafreundlich sein, weil auf Fleisch zu verzichten ist ja viel schwieriger, dann nehme ich lieber die Superwurst.
Also da schließt sich ja natürlich direkt die Frage an, ist das denn erlaubt? Also ich meine, wir brauchen, das ist ja jetzt das sind ja keine wissenschaftlichen Arbeiten, die jetzt gerade noch erst gemacht werden müssen, sondern es ist seit Ewigkeiten bekannt, dass Fleisch klimaunfreundlicher ist, weniger nachhaltig als pflanzliche Produkte. So, jetzt ohne jeden Fleischesser damit zu verurteilen, aber das steht ja erstmal fest. Wie kann man denn dann so eine Wurst so bewerben? Das ist ja schlichtweg Unsinn.
Ja, das Problem ist ja, wir haben eine Regelung, die besagt, ich darf keine irreführenden Angaben über Lebensmittel machen. Und die Frage ist dann aber immer, was ist denn jetzt Irreführung? Was kann ich vom informierten Verbraucher erwarten, was er weiß und was wäre denn jetzt schon Irreführung? Und es könnte ja schon sein, dass dieses Unternehmen jetzt klimawirksame Maßnahmen unternimmt. Aber das macht diese Wurst ja immer noch nicht klimafreundlich. Das heißt, wir brauchen eigentlich klare Regeln, die besagen, wann darf ich ein Produkt klimafreundlich nennen, wann nicht, was muss ich dafür erfüllen und was muss auch auf der Verpackung stehen, damit die Verbraucher wissen, was wird denn hier getan. Und das ist leider in Europa so noch nicht in Kraft.
Da hast du jetzt gerade schon die Ausgleichsprojekte angesprochen, sowas wie Bäume pflanzen und so weiter. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich würde vorher nochmal gern bei dem Wort Klima bleiben, weil ich finde schon, es ist allein schon ein Unterschied, ob man klimafreundlich sagt, was auch immer das heißen soll. Noch eine Steigerung trotzdem ist klimaneutral und das ist so ein mein Eindruck, sieht man in den letzten Jahren sehr, sehr häufig, auch an den überraschendsten Stellen. Es geht ja nicht nur um Lebensmittel, sondern auch um Plastikverpackungen oder so, die plötzlich klimaneutral sind. Kann man diese Begriffe so freihändig verwenden, wie man möchte?
Ja, also es gibt schon die ersten Urteile, die sagen, das geht so nicht. Das finde ich total positiv. Also es gibt schon Urteile, die sagen, wenn ich mit klimaneutral werbe, dann muss ich auch sagen, durch welche Maßnahmen ich das erreiche quasi. Ich muss dem Verbraucher die Informationen liefern, warum ist das Produkt denn klimaneutral. Ich muss ja vorweg, glaube ich, nochmal schieben, ich finde, klimaneutral dürfte man eigentlich gar nicht sagen bei Lebensmitteln.
Ja.
Denn kein Produkt kann entstanden sein, ohne das Klima zu beeinflussen. Ich finde, das richtige Wort wäre klimakompensiert. Denn das ist das, was die Unternehmen machen. Sie schauen, wo kann ich irgendwie ein Aufforstungsprojekt unterstützen, was dann vielleicht langfristig auch klimawirksame Maßnahme ist. Aber ja, das Sinnvollste wäre natürlich immer noch, den Prozess so zu optimieren, dass ich möglichst klimafreundliche Zutaten einsetze und vielleicht auch Ökostrom benutze und so weiter. Genau.
Aber wenn man jetzt da mal bei bleibt, du hast es ja eben schon angedeutet, gesetzliche Regelung gibt es ja schon, nämlich das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das sagt, Werbung darf nicht irreführend oder schlichtweg falsch sein letztlich. Wenn ich jetzt sage, Produkt XY sei klimaneutral, dann ist das ja irreführend. Das kann einem ja ein Achtklässler dann erklären, weil eben nichts klimaneutral hergestellt werden kann. Da greift doch also ein Gesetz. Warum ist es trotzdem über Jahre möglich gewesen, bis heute diesen Ausdruck problemlos zu verwenden auf den Produkten?
Ja, weil die Hersteller dann ihre Kompensationsprodukte angeführt haben, zum Beispiel ein Wiederaufforstungsprojekt oder andere Dinge. Und dann das Ganze natürlich verrechnet wurde. Also wir haben hier diesen Klimaablasshandel. Und das tut der Umwelt aber leider überhaupt nicht gut, wenn wir irgendwelche Gelder in diese Projekte stecken, die erst in 20 Jahren vielleicht das Klima so kompensieren. Es wäre viel sinnvoller zu sagen, wir optimieren die Produktion schon mal so. Also, und das ist dann immer die Einschätzung der Gerichte. Ich finde es gut, dass schon mal die erste Einschätzung da ist. Es muss erklärt werden, was wird hier passieren und was machen die Unternehmen, damit der Verbraucher selber einschätzen kann, ist es für mich irreführend, ja oder nein?
Ja, du hast jetzt in deiner Antwort natürlich auch schon mit eingebracht, wie die Unternehmen die Verwendung des Ausdrucks klimaneutral dann rechtfertigen, ne, im Einzelfall. Also es ist eben der viel genannte und viel gehörte Ausgleich. Trotzdem finde ich, am Anfang steht da immer die Entscheidung, wir zweckentfremden jetzt hier mal ein Wort. Erstmal klingt es ja super. Stichwort wieder im Alltag schnell einkaufen. Auf der Packung steht klimaneutral, super. Solange ich dann nicht drüber nachdenke und erst im zweiten Schritt dann in die Argumentation zu kommen, ach so, ja, also neutral, damit meinten wir jetzt eigentlich nicht neutral. Das meine ich. Also das sind ja unternehmerische Entscheidungen, die dort getroffen werden, obwohl man das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ja kennt.
Ja gut, aber man probiert ja meistens in der Lebensmittelbranche, wie weit kann ich denn eigentlich gehen? Was kann ich denn eigentlich draufschreiben? Ich nenne es ja immer Tabuspiel mit dem Lebensmittelrecht. Ich umschreibe und ich gucke, was darf bleiben und wann wird gehupt. Also das heißt, wann kommt jemand, der sagt, das ist nicht in Ordnung und wann gibt es die ersten Grundsatzentscheidungen dazu? Danach richten sich dann meistens die weiteren Gerichtsurteile und irgendwann kann natürlich auch eine Gesetzgebung kommen und zum Glück kommt die jetzt bald.
An der Stelle nochmal die Erinnerung, 64% der Deutschen vertrauen Herstellern und Handel, wenn solche Ausdrücke verwendet werden. Ich vermute mal, ohne großartig drüber nachzudenken oder solche Gerichtsurteile zu verfolgen. Was ist denn da jetzt gerade gesetzmäßig in Planung? Und findet das statt auf Bundesebene oder ist das eine europarechtliche Geschichte?
Also es wurde jetzt im letzten Jahr 2024 eine Richtlinie für solche umweltbezogenen Werbemaßnahmen beschlossen von der EU. Und das soll auch beinhalten, dass zum Beispiel Sachen wie klimaneutral immer durch einen Zertifizierungsprozess belegt werden müssen. Das heißt, herstellereigene Siegel zum Beispiel wären nicht mehr möglich. Aber das ist jetzt nur quasi etwas auf den Weg gebrachtes, eine Richtlinie. Und die soll bis 2026 in nationales Recht umgesetzt sein. Das heißt, im Moment wissen wir nur, es kommt. Aber es ist noch nichts Verbindliches da. Und so lange gilt natürlich weiterhin, ich kann das draufdrucken und wenn jemand sagt, ja, das ist aber irreführend, dann muss er quasi denjenigen abmahnen oder klagen oder ähnliches.
Also, weil das wirklich schwer zu glauben ist, um das nochmal und auch deshalb genau zu sagen, heißt das, ich kann heute, also Mitte 2025, ein Produkt herstellen, green, whatever, also meinetwegen eine Wurst oder Putzmittel, dann schreibe ich da klimaneutral drauf, meine Rechtfertigung weiß ich ja, die Kaufentscheidung ist nachgewiesenermaßen zu meinem Gunsten beeinflusst und ich komme damit durch, solange nicht jemand klagt und ich dann in der Folge vor Gericht verliere. So lange kann ich damit mein Geschäft machen.
Naja, also Verpackungen werden jetzt erstmal nicht kontrolliert, bevor sie auf den Markt kommen. Der Hersteller ist für die Sicherheit zuständig. Und dann müsste jetzt ja erstmal jemand kommen und sagen, das ist aber nicht okay. Was ich aber so ein bisschen einschränken muss, wir haben ja jetzt die ersten Urteile, die sagen, es muss nachvollziehbar sein. Manche Begriffe wurden auch schon angekreidet, dass sie so nicht gehen. Und darauf reagieren die Hersteller. Die haben natürlich auch keine Lust, ständig ihre Verpackung ändern zu müssen, denn es ist natürlich jetzt auch für jede Einrichtung, wie für uns zum Beispiel oder für die Wettbewerbszentrale, je mehr Urteile vorliegen, desto einfacher ist es natürlich auch zu sagen, ich mache das jetzt ab. Dann kannst du ja quasi schon Copy-Paste machen mit der Abmahnung davor. Und deswegen machen viele Hersteller das auch nicht mehr. Ich finde, es ist weniger geworden, dieser Flut an unbelegten Aussagen. Und das ist ja auch schon mal eine gute Entwicklung. Aber es kann natürlich immer noch vorkommen, dass da jetzt so ein Produkt steht mit einer völlig irreführenden Aussage und es muss erstmal jemand entdecken, ja.
Und dann Zeit und Geld haben, abzumahnen, ne? Und ich weiß ja, dass selbst eure Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg, die da sehr fleißig sind, kommen ja schon kaum hinterher, was solche Dinge angeht. Wer wurde denn da zuletzt abgemahnt oder sogar verklagt und vielleicht sogar erfolgreich?
Ja, ich habe mal geguckt, es geht ja so groß um Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit hat ja viele Dimensionen, zum Beispiel auch so soziale Nachhaltigkeit. Zum Beispiel wurde Penny abgemahnt vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Die haben dann auf Produkte geschrieben wie Tomaten, das seien jetzt gute Arbeitsbedingungen. Das ist ja sowas wie soziale Nachhaltigkeit. Die haben sich aber außergerichtlich geeinigt, also wahrscheinlich unterlassen sie diese Aussage jetzt. Das ist natürlich sehr gut, wenn Unternehmen sofort auf so eine Abmahnung reagieren. Das würde ich immer als die ganz guten Unternehmen bezeichnen. Und dann haben wir das Gleiche auch vom Bundesverband nochmal. Es gab so Bob, der Bärwaschlappen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das ist ganz lustig. Da stand drauf, dass die jetzt besonders umweltfreundlich oder sozialverträglich sein sollen. Und auch das war jetzt nicht beschrieben, was heißt denn jetzt hier umweltverträglich? Und auch hier wurde sich außergerichtlich geeinigt. Also wahrscheinlich werden jetzt Bob der Bärwaschlappen auch nicht mehr besonders nachhaltig beworben. Das ist natürlich sehr positiv.
Hätte ich Bob der Bärwaschlappen vorher gekannt und ich kannte ihn nicht, ich hätte wahrscheinlich sofort geglaubt, das ist unter anständigen Bedingungen hergestellt worden. Wenn da Bob der Bär mit im Boot ist.
Ja, ich finde auch, es klingt irgendwie gleich vertrauenerweckender, ne?
Ja. Ich werde bei Steady, wo es dann wieder ein paar Ergänzungen zu unserer Folge gibt, mit einigen Links und Übersichten, auf jeden Fall auch mit veröffentlichen, was zum Teufel Bob der Bär ist. Ich muss an den Charming-Bär denken. Ich weiß nicht, ob die was miteinander zu tun haben. Also, du hast jetzt gerade Unternehmen genannt, die reagiert haben und beeindruckt waren. Ich kenne aus meiner Arbeit auch welche, unter anderem DM, die ja klimabezogene Aussagen auf ganz, ganz vielen Eigenmarkenprodukten stehen hatten, bis ihnen das untersagt wurde. Nachfragen dazu fanden die überhaupt nicht cool übrigens, nur mal so nebenbei. Und welche Unternehmen haben denn negativ reagiert?
Ja, negativ finde ich ja immer, wenn sie sich weigern, so eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Das ist ja immer der erste Schritt, das heißt, wenn man ins Klageverfahren gehen muss. Und ich habe hier zum Beispiel ein Verfahren der Wettbewerbszentrale. Das war so ein bisschen das, was für uns richtungsweisend war. Das war das Katjes-Urteil, dass sie in einer Werbung gesagt haben, ja, hier unsere Gummibärchen, unsere Weingummis, die sind klimaneutral und haben aber nicht weiter ausgeführt, was heißt denn hier klimaneutral. Und die haben in den ersten Instanzen sogar gewonnen. Und dann hat aber der Bundesgerichtshof wirklich geurteilt, gesagt, so hier, wir brauchen mehr Informationen dazu, was heißt klimaneutral. Und negativ, ja, weil sie halt einfach nicht gleich auf so eine Abmahnung reagiert haben, finde ich. Ich finde es ganz gut. Katjes ist ein Unternehmen, die haben schon auch ihre Produktion optimiert. Das heißt, ich würde sie jetzt nicht so sehr bashen wollen, aber ich finde es immer schöner, wenn Unternehmen gleich sagen, ah, stimmt, ihr habt wahrscheinlich recht. Oder ne, denken, wir könnten ja auch mal was ändern. Aber es ist ja jetzt auch geändert. Das finde ich gut.
Ich finde immer schön, wenn man bei Unternehmen dazu sagen muss, ich möchte sie eigentlich nicht bashen, aber Ich finde, das geht dann häufig weiter, der Satz, und mit Katjes.
Ja.
So ist es jedenfalls auch aus meiner Erfahrung. Wenn der Inhalt beispielsweise kleiner wird, aber die Tüte bleibt gleich groß. Klimaneutral stand auch lange auf der Tüte. Wie DM auch da bei Katjes Nachfragen nicht so gerne gesehen, jedenfalls nicht von Journalisten.
Genau, und wer sich sehr widerspenstig gezeigt hat, war Netto. Die hatten eine Weinflasche, die hatten wir in unserem Marktcheck in unserem bundesweiten auch. Das haben die Kolleginnen aus Baden-Württemberg abgemahnt und dagegen auch geklagt. Da stand sogar drauf, reduziert deinen CO2-Fußabdruck. Also das ist natürlich cool, wenn ich durch Wein trinken auch noch meinen eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren kann. Ich würde sagen, das Beste für alle.
Ja, es passt zu den Umfragen. Ich glaube, durch Wein trinken wird einfach das schlechte Gewissen reduziert, relativ schnell. Ne?
Genau.
Flasche für Flasche, ja.
Also da wurde behauptet, die Verarbeitung und die Flasche sei jetzt ein bisschen umweltfreundlicher, und das fanden sie irreführend. Und Netto hat sich wirklich sehr dagegen gewehrt, und das Urteil ist jetzt aber zum Glück rechtskräftig. Das heißt, sie dürfen jetzt nicht mehr behaupten, dass dieser Wein meinen CO2-Fußabdruck reduziert, was ich auch sehr sinnvoll finde.
Ich finde das unglaublich. Das Beispiel klingt wirklich wie ausgedacht. Also wir denken uns ja für Fernsehbeiträge häufig dann überspitzte Experimente aus, um eine Rechtslage beispielsweise einfach mal visualisieren zu können. Und das wirkt wie ausgedacht. Also ich kannte es bisher nicht. Es bleibt schwer verständlich, wieso sich damit Gerichte beschäftigen müssen. Weil es wirklich, der Unsinn auf der Hand liegt. Oder zumindest eine viel zu starke Vereinfachung aus Marketinggründen letztlich. Aber es gibt immer die Begründung, das hast du gerade schon gesagt. Ich würde gern mal nochmal darauf eingehen, dass grundsätzlich ja immer die Ausgleichsprojekte genannt werden. Was ist davon konkret zu halten? Dass Bäume pflanzen, kennen wir alle, die Problematik ist auch mittlerweile bekannt. Die brauchen etwas länger, bis sie dann mal groß sind und CO2 speichern. Und nicht jeder Baum passt an jeden Raum sozusagen. Also was dort gepflanzt wird, muss auch jeweils passen. Es ist also nicht so einfach, sich im Sommer hinzustellen und zu sagen, bei jeder Grillparty pflanzt jetzt jeder von uns einen Baum in den Garten, und dann läuft das schon. Was für problematische Ausgleichsprojekte seht ihr denn noch?
Auch, es gibt ja auch verschiedene Ausgleichsprojekte, die zum Beispiel die Chancengleichheit fördern sollen. Das sind dann eher so soziale Projekte. Wir haben ja nicht nur Nachhaltigkeitsaussagen, was den Klimawandel angeht, sondern auch sowas wie soziale Gerechtigkeit. Und da ist immer die Frage, sorgt dieses Programm jetzt wirklich dafür, dass zum Beispiel die Frauen gestärkt werden in dieser Community, dass die Kinder eben nicht arbeiten müssen und so weiter. Auch das ist oft ganz schwer nachzuvollziehen. Und gerade wenn die Hersteller sich selber zertifizieren, ja, da kann ich überhaupt nichts mehr rausfinden. Und da sieht man leider auch oft, das ist halt viel Schall und Rauch, und am Ende kommt wenig dabei rum. Das finden die Verbraucher aber oft sehr gut, dass sie denken, Mensch, da wird mal was für die Menschen getan.
Auch da machen es ja Label und Siegel dann einfach, sogar die sehr angesehenen wie Fairtrade beispielsweise. Irgendwann ist da ja im Grunde wie bei einer Marke ein Ruf und ein Image etabliert, die mir jeweils auch dabei helfen, einfach meine Entscheidung sehr schnell zu fällen. Okay, auf der Banane ist ein Fairtrade-Aufkleber, das wird für mich schon passen. Ich empfehle dazu eine Episode, die wir hier vor einem Jahr ungefähr gemacht haben. Da haben wir etwas länger über Fairtrade gesprochen, und ich fand es interessant zu lernen, dass es eben so einfach dann doch nicht ist, auch bei Fairtrade anzunehmen, dass beispielsweise jeder Fairtrade-zertifizierte Bauer oder jede Familie dann auch wirklich davon leben kann, was Fairtrade eigentlich verspricht. Und wir versprechen es uns dann ja wiederum von Fairtrade. In dem Zusammenhang auch interessant, dass wir, das zeigen ja die Zahlen, es uns gerne einfach machen wollen. Wir wollen es ernst nehmen, nachhaltig einkaufen. Wir wollen es auch einfach machen. Und das hört man aber auch immer wieder aus den Handelsunternehmen, dass die sagen, was kostet es denn wirklich, nachhaltig zu sein, und was würde uns eine Zertifizierung kosten? Und dann wird die Entscheidung sehr schnell gefallen, weil es natürlich einfacher ist, sich ein Label sozusagen, eine Zusammenarbeit zu sichern mit Fairtrade oder der Rainforest Alliance oder sowas, als selber dann tatsächlich tätig zu werden. Man lagert ja auch die Verantwortung aus, ne, über die Kontrollen und über die Einhaltung der versprochenen Standards.
Na, erstens das, und es geht halt auch viel schneller, ne? Also du kannst viel schneller solche Zertifikate kaufen, die teilweise ja auch doppelt verkauft werden, ne? Das finde ich auch ziemlich krass.
Wie doppelt verkauft?
Naja, dass dann verschiedene Unternehmen fürs gleiche Aufforstungsprojekt bezahlen, ist, ja. Also diese Berichte gibt es leider auch schon. Von daher, genau deswegen finde ich auch diese Ausgleichszahlungen sehr, sehr schwierig und diese Projekte. Und es ist natürlich auch einfacher zu sagen, mach mal was mit meinem Geld für Klimaausgleich, als meine eigene, die eigene Fabrikation zu optimieren, zu gucken, welche Inhaltsstoffe wären denn klimafreundlicher, welches Verfahren wäre klimafreundlicher, welcher Stromanbieter wäre klimafreundlicher. Das ist ja ein viel größerer Prozess.
Und der klingt jetzt für mich schon direkt wie das Alarmwort Lieferkettengesetz. Also wie eine weitere Facette. Ich meine, da schlagen ja dann alle die Hände über den Kopf zusammen, oder?
Im Moment ja leider schon, obwohl eigentlich das Lieferkettengesetz ja auch mal sicherstellen sollte, dass eben Arbeitsbedingungen okay sein müssen. Also ich glaube, das ist ja alles auch resultiert aus dieser Textilfabrik in Pakistan. Und da haben alle gesehen, was das für ein großes Problem ist. Aber es ist jetzt schon so lange her, ne? Das heißt, wir gucken da gar nicht mehr so genau hin. Und das ist ein großes Problem.
Ja, und die Leute, die genau hingucken, zum Beispiel auch sich den Bananenanbau angucken oder die mal da waren, die sehen dann wirklich ganz andere Bilder, als wir mit manchen Labeln und auch Markennamen verbinden. Auch dazu verlinke ich immer eine Episode in den Shownotes. Eine Frage, die ich ständig beantworten muss, wenn ich Fernsehbeiträge plane und es geht wieder um Label und Siegel und um Nachhaltigkeit, ist, wie sehr steht denn das so gut etablierte europäische Bio-Siegel fürs Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, man kann mittlerweile sagen, wenn du gar keine Ahnung hast und du vertraust gar nichts, dir ist Nachhaltigkeit aber nicht ganz egal, dann schau mal, ob es ein Bio-Siegel hat, da bist du schon mal, sagen wir mal, auf der richtigen Spur unterwegs. Ist es so einfach, kann man das mittlerweile so sagen, dass Bio nachhaltiger ist und klimafreundlicher, mal ganz grundsätzlich?
Ich würde es ein bisschen differenzierter sehen, aber ja, da sind auf jeden Fall große Nachhaltigkeitsgedanken drin. Was ich immer so ein bisschen ausklammern würde, sind Arbeitsbedingungen. Da wissen wir es jetzt nicht, gerade wenn es in anderen Ländern produziert wurde. Da wäre nur Naturland Fair zu nennen, die wirklich sehr klar auf Arbeitsbedingungen schauen. Aber Bio ist ja einfach so ein grundsätzliches System, was einen nachhaltigen Kreislauf etablieren soll. Das heißt, in einem Bio-Unternehmen haben wir einen Humusaufbau im Boden. Das ist ein Boden, der ist fruchtbarer, der kann mehr CO2 aufnehmen. Ne? Da haben wir schon wieder das Wort klimafreundlich. Und der ist langfristig, kann der funktionieren. Ich habe weniger Produktion ich habe gar keine Produktion von Stickstoffdüngern, das ist nämlich verboten. Ich habe nur natürliche Düngemittel und ich habe keine chemisch-synthetischen Pestizide und insgesamt nur so ein paar natürliche Pestizide, viel, viel weniger. Das ist eine große CO2-Belastung, die Herstellung dieser Produkte. Und dadurch sind gerade Obst und Gemüse aus dem Bioanbau viel klimafreundlicher teilweise als eben konventionelles Obst und Gemüse. Außer natürlich, wenn es jetzt um die ganze Welt gekarrt wird, ne? Dann können wir schon wieder drüber reden. Was jetzt nicht eindeutig klimafreundlicher ist, das ist ein tierisches Lebensmittel aus Bioproduktion. Es ist zwar schon eine andere Dimension von Nachhaltigkeit, hier haben wir große Tierwohlaspekte drin, aber gerade Biotiere leben länger und produzieren dann natürlich auch mehr klimaschädliche Gase. Das ist immer so, das muss man so ein bisschen abgestuft sehen. Aber grundsätzlich steht Bio für ein nachhaltiges Kreislaufsystem, was uns allen auch nochmal Vorteile bringt. Also das heißt, die Böden bleiben fruchtbarer und wir sind zum Beispiel auch weniger anfällig. Die haben Arten, die sind weniger anfällig für Dürreperioden zum Beispiel. Wir sind weniger anfällig für den Klimawandel und das ist natürlich auch ein Vorteil.
Man merkt natürlich an den Erklärungen, es ist dann doch am Ende wieder komplex, sehr, sehr komplex. Kein Wunder, dass wir uns gerne auf Label und Versprechen verlassen wollen an der Stelle. Also ja, mir kommt zum Beispiel direkt die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn ich im Rewe vor den Bananen stehe und da habe ich einmal Markenbananen mit Fairtrade-Versprechen und daneben liegen Bio-Bananen. Weit gereist sind die beide und jetzt weiß ich auch nicht.
Gut, also ich fände ja immer Bio-Fairtrade am besten, wenn es das gibt. Scheint es jetzt hier nicht zu geben. Dann ist wieder die Verantwortung des Verbrauchers, ne? Muss ich leider selber entscheiden, was ist mir wichtiger. Ist es der nachhaltige Aspekt oder ist es eben der Fairhandelsaspekt? Aber es gibt ganz oft Bio-Fairtrade-Bananen. Das ist die gute Nachricht.
Okay. Bevor wir gleich noch zu mehr Tipps kommen, die dann beim Einkaufen auch dann von euch sofort ausprobiert werden können, dann doch mal die Frage. Ich habe das Gefühl, wenn es um klimafreundlichen und umweltbewussten und nachhaltigen Konsum geht, der grundsätzlich ja erstmal gut ist und erklärt werden sollte, auch medial, dass sich da immer so einschleicht, man darf den Leuten jetzt auch nicht zu wehtun in ihren Gewohnheiten, erst recht nicht irgendwas vorschreiben. Und ich finde, da schleicht sich dann immer sehr schnell ein, so eine Haltung von, auch die ganz kleinen Schritte bringen ja auch was und so weiter. Deswegen mal die Frage, kleine Schritte sind sicherlich besser als gar keine, aber wie groß ist denn der Impact, den ich als Privatmensch bei meinem Einkauf machen kann? Ganz konkret zum Beispiel, was garantiert im Sommer wieder zigfach überall zu lesen und zu sehen sein wird. Wie groß ist denn der Unterschied nachher, wenn ich sage, ich möchte aufs Grillen nicht verzichten, aber immerhin hole ich mir jetzt nur noch Biofleisch statt dem regulären? Ist das wirklich jetzt so ein großer Unterschied oder kaufe ich mir da nur ein gutes Gewissen und kann trotzdem weiter ganz normal grillen, ohne in Wahrheit irgendwelche Gewohnheiten zu ändern?
Also spannenderweise ist ja bei Biofleisch im Gegensatz zu konventionellem Fleisch Klimafreundlichkeit, leider ist das konventionelle Fleisch sogar noch klimafreundlicher, die Tiere brauchen ja auch weniger Fläche, die leben gar nicht so lange.
Das war die gute Nachricht.
Natürlich, die sehr positive Nachricht, meistens schmeckt Biofleisch besser und ich habe den Tierwohlaspekt. Das heißt, das ist eine kleine Sache, aber ich würde dann eher in großen Schritten denken. Das sind ja Lebensgewohnheiten, die wir lange machen. Und wenn ich dann einfach viel auf Bio umstelle, dann kann ich schon was ändern. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Anteil der Treibhausgasemissionen, den unsere Ernährung und Landwirtschaft insgesamt haben, man denkt ja mal, oh, Transport, das ist immer das meiste. Ne? Fliegen, wissen wir alle, ist nicht so gut. Autofahren ist nicht so gut. Ernährung und Landwirtschaft, ja, zwischen 20% und 37% der gesamten Treibhausgasemissionen. Und da sieht man schon, da kann man was machen. Und es gibt auch Zahlen, wenn ich jetzt, ja, wir wissen, wir Deutschen, wir essen eigentlich zu viel Fleisch und zu wenig pflanzlich. Wenn wir schon nur das anpassen würden auf mehr Pflanzen betont, ich würde noch nicht mal das Fleisch weglassen, würden wir schon selber 27% der Klimaemissionen, die die Ernährung betreffen, einsparen. Und das ist nur weniger Fleisch. Wenn ich jetzt sogar umstelle auf vegan oder vegetarisch, kann ich locker 50% meiner Klimaemissionen eindämmen. Und also stell dir vor, das machen mehrere Leute, das ist schon ein großer Impact, denn wir sehen ja auch, die Nachfragestruktur ändert sich schon auch ein bisschen. Wenn mehr Leute das denken, dann ändert sich auch was. Ich kann aber meine eigene Klimabilanz beim Einkaufen kaputt machen, wenn ich mit dem SUV dann zum nächsten Supermarkt um die Ecke fahre, statt wie sonst immer mit dem Fahrrad. Ne? Das auch nochmal überlegen.
Okay, also ganz wichtig, mit dem SUV immer nur zum Hof laden.
Ja, genau, dann ist die Strecke weiter. Mhm.
Nein, also ich finde das, das finde ich wirklich interessant, weil ich mich das ständig frage, ob wir es uns zu bequem machen und medial auch, um Leute nicht zu verschrecken, um uns alle gegenseitig nicht zu verschrecken, einfach uns vielleicht, dass wir Gefahr laufen, uns vorzumachen, kleine Schritte reichen, aber du sagst, nee, wenn wir alle oder möglichst viele diese kleinen Schritte machen, dann kann das tatsächlich klappen und der Impact wäre da.
Ja, und noch eine richtig gute Nachricht. Ich finde ja auch, mit Verzicht zu kommunizieren ist immer schwierig. Die erste gute Nachricht, was super gut beim Klimawandel helfen würde, wäre, weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Und das ist ja was, das tut uns nicht weh. Ne? Also es nimmt uns erstmal nichts weg, sondern es spart uns gleichzeitig Geld und es spart uns allen Ressourcen. Also sinnvoll mit seinem Haus, ja, mit seinem Budget umgehen und mit seinen Vorräten im Haushalt umgehen. Das ist immer so die erste Maßnahme. Das ist dann kein Verzicht. Und die nächste gute Nachricht ist ja auch, es gibt ja neue Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wie wir uns ernähren sollten. Und die sind einerseits danach ausgerichtet, was ist für mich gesund, für meinen Körper und was ist gut für die Umwelt. Und spannenderweise, das ist ja so ein Rechenmodell, egal welche Variablen sie eingesetzt haben, es waren die gleichen. Das heißt, wenn ich mich klimafreundlich ernähre, dann ist es auch gesund für mich und für den Planeten. Das ist natürlich toll.
Wenn du das zusammenfasst, also das ist ja eine gute Nachricht, das heißt, ich tue mir selbst was Gutes, wenn ich uns allen was Gutes tue, Umwelt und Klima. Wie sollte denn idealerweise in ganz kurz vorgetragen unsere Ernährung aussehen, sozusagen die Alltagsernährungspyramide?
5 Portionen Obst und Gemüse, 4 Portionen Getreide, Kartoffeln, am liebsten Vollkorngetreide und etwa 2 Portionen Milchprodukte und etwa 1 bis 2 Mal die Woche eine kleine Portion Fleisch, wenn man es möchte. 1 bis 2 Mal die Woche Fisch oder zum Beispiel ein Ei und am liebsten noch Hülsenfrüchte und gerne noch eine kleine Portion Nüsse, so 25 Gramm am Tag. 2 Portionen Fette und Öle und am besten davon einmal pflanzlich, einmal tierisch oder 2-mal pflanzlich, das ist auch okay. Und Essen soll auch Spaß machen, 1 Portion extra ist auch okay. Das wären zum Beispiel Süßigkeiten oder Chips oder ähnliches. Und natürlich.
Müsste halt gucken, ob von Katja ist unbedingt.
Das darf jeder selber entscheiden.
Ja, natürlich. Die ganze Zusammenfassung findet ihr auch nochmal bei Radikal und Reduziert auf Steady. Für diejenigen, denen es jetzt zu schnell ging, was Britta gesagt hat. Aber wir sind damit jetzt natürlich genau da, wo wir hinwollen. Wir sind beim Einkaufen, im Supermarkt oder Discounter, völlig egal. Die meisten von uns haben das jetzt nicht zum Hobby gemacht, einzukaufen. Wir haben eine Liste, wir haben Routinen, wir machen es vielleicht auf dem Weg von der Arbeit nach Hause oder mit Kindern im Gepäck, keine Ahnung. Jedenfalls, wir wollen schnell wieder raus. Es gibt dort viele Einflüsse. Wie erkenne ich denn beim Einkaufen, trotz allem, was wir jetzt heute gehört haben, schnell und verlässlich, was eine nachhaltige Entscheidung ist, was eine klimafreundliche Entscheidung ist und wo sollte ich sehr, sehr misstrauisch werden und im Zweifel die Finger weglassen?
Also ich würde am meisten Zeit verbringen in der Obst- und Gemüseabteilung und bei Getreide zum Beispiel, denn es ist so, dass einfach diese Produkte auch schon viel klimafreundlicher sind als tierische Lebensmittel. Das ist schon mal die erste Faustregel, da muss ich kein Siegel kennen, da muss ich kein Label kennen, das reicht schon mal. Und es sollten Obst und Gemüse aus der Saison sein, die schmecken auch besser und die sind auch klimafreundlicher. Und Bio-Siegel, würde ich auch sagen, ist eine wunderbare Sache. Ansonsten gilt so ein bisschen, je fetter das Milchprodukt, desto klimafeindlicher, klimaschädlicher. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie viel esse ich davon. Es gibt jetzt so langsam auch so Siegelsysteme, es nennt sich den Eco-Score zum Beispiel oder den Planet-Score. Das kann schon auch einen Hinweis geben für verarbeitetere Produkte zum Beispiel, was ist jetzt eher klimafreundlich als was anderes. Man weiß auch, die funktionieren einigermaßen gut, aber man muss sich schon mal kurz damit beschäftigen, dann, um zu sehen, was ist jetzt eher gut, was ist eher nicht so gut, aber kann sich lohnen. Aber wenn ich mit der Faustregel reingehe, hauptsächlich pflanzlich und nur ein bisschen tierisch, dann bin ich schon gut dabei.
Okay, das würde jetzt ja beispielsweise auch für eine Tiefkühlpizza Salami zutreffen, oder? Hauptsächlich pflanzlich, ein bisschen tierisch. Und dann ist da jetzt bald dieser Eco-Score drauf, wenn ich das richtig verstehe. Funktioniert denn dann so wie der Nutri-Score und kann ich dann wirklich, bleiben wir bei der Tiefkühlpizza einfach der Einfachheit halber, wird ja auch wahnsinnig viel gekauft in Deutschland, kann ich dann davon ausgehen, ich kann demnächst zu einer Tiefkühlpizza greifen und weiß, ob die einigermaßen klimafreundlich ist und nachhaltig produziert wurde?
Ja, es ist natürlich, ich finde ja, Nachhaltigkeit ist so komplex. Das haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen beschrieben. Ja. Und deswegen ist es einfacher, so ein Siegel oder Label zu haben, was so eine kleine Einstufung erlaubt. Ja, also ich glaube, ich würde sie auch dafür nutzen, wenn ich unbedingt eine Tiefkühlpizza kaufen will, zu sagen, ja, ich vergleiche jetzt die Pizzen, die ich da in der Tiefkühltruhe habe. Und dann wird aber bei der Klimafreundlichkeit eine Tiefkühlpizza Salami auch schlechter abschneiden als eine Tiefkühlpizza Gemüse.
Okay, wobei wir ja beim Nutri-Score gelernt haben, das kann man dann auch wieder mit ganz kleinen Tricks ganz schnell ändern. Ne? Das würde dann ja vielleicht auch klappen, aber vielleicht dann ja auch in die entsprechende Richtung. Der Nutri-Score setzt sich ja immer besser durch, zeigen ja aktuelle Umfragen. Dann könnte das mit dem Eco-Score ja auch funktionieren. Vielleicht bist du da zuversichtlich, dass der Sinn macht?
Ich glaube, es ist sinnvoll, einfach weil Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit ist so ein komplexes Thema. Und wir sehen ja, was die Werbung da schon für Blüten treibt, ne? Und was Leute dann auch dazu bringt, dass sie überfordert sind und dass sie vielleicht auch irgendwann sagen, nee, jetzt habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr. Dann ist mir jetzt alles egal, denn hier erzählen mir alle einen vom goldenen Kalb oder jeder will mir sein Produkt als das Beste verkaufen, jetzt kaufe ich nur noch, was ich will. Von daher finde ich es schon sinnvoll und Verbraucher finden auch so eine Nachhaltigkeitskennzeichnung sinnvoll. Es ist aber natürlich immer wichtig, dass auch genau validiert wird, macht die jetzt das, was sie soll? Kann sie die Produkte wirklich so unterteilen, dass es sinnvoll ist und dass es einen guten Hinweis gibt? Und also ich glaube schon, die Systeme, die wir haben, sind schon auf dem richtigen Weg.
Gut, dann kommen wir hierzu.
Tja, und was jetzt?
Die Einkaufstipps hast du uns ja schon gegeben. Was mich interessiert ist, angesichts dieser Umfrageergebnisse, die wir haben, also 64% vertrauen den Handelskonzernen. Wir wollen es uns aber auch einfach machen. Immer wieder verlieren Konzerne aber mit ihren Greenwashing-Aussagen dann vor Gericht, müssen die anpassen. Wie blickst du da in die Zukunft, was das Vertrauen von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern angeht, dem Handel und den Herstellern gegenüber, denn wir haben ja ein übergeordnetes Interesse, klimafreundlicher leben und einkaufen und essen. Funktioniert aber ja nur, wenn die Maßnahmen erstens funktionieren und ich der Kommunikation der Maßnahmen vertrauen kann. Was glaubst du, sind wir da auf dem richtigen Weg? Wird dieses Vertrauen steigen und wenn ja, zu Recht? Oder geht es gerade in eine ganz falsche Richtung? Ich tue mich da schwer mit einer Meinung.
Also ich finde die Entwicklung der letzten Jahre, dass die Unternehmen nicht mehr ganz so auffällig seltsam werben, schon ganz gut, einfach weil es da schon Gerichtsverfahren gab und weil ja auch diese Richtlinie jetzt quasi verabschiedet wurde und auch in nationales Recht umgesetzt werden muss. Das heißt, ich sehe da gute Chancen, wenn wir sinnvolle Kriterien haben, wenn der ganze Zyklus eines Lebensmittels jetzt in diese Zertifizierung mit einbezogen wird, die Grundlage sein wird für diese Richtlinie und wenn das alles gut nachzuvollziehen ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dann sehe ich da einen großen Vorteil.
Aber auch noch ganze Menge Arbeit, ne?
Auf jeden
Kommunikativ. Fall. Kommunikativ von Herstellern, Händlern, auch Medien, den Verbraucherzentralen und so weiter.
Ja, ich würde sagen, das ist ein Auftrag für uns alle. Und ja, ich finde ja auch, ne, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, geht weiterhin wach durch den Supermarkt und meldet uns alles, was ihr findet, weil desto schneller können wir natürlich auch abmahnen, was absolut nicht geht.
Was für ein schönes Schlusswort mit einer kleinen Drohung. Nein, aber meldet euch gerne mit euren Beobachtungen, was dieses Thema hier angeht und was alle anderen Themen aus Discountern, Supermärkten und den herstellenden Betrieben angeht. Und demnächst werde ich die dann regelmäßig an Britta weiterleiten und sie wird dann schauen, was sie dazu sagen kann und ob dann am Ende vielleicht sogar eine Abmahnung dabei rauskommt, werden wir sehen. Schaut mal in den Shownotes, da ist ein Link zu unserer Steady-Seite und da könnt ihr ganz einfach Kontakt aufnehmen oder ihr macht es halt über Instagram oder Brieftaube, ist mir egal, aber meldet euch gerne mit Fotos, Videos, Sprachnachrichten. Britta, du bist ja dabei, hast du gesagt. Vielen Dank, dass du heute da warst. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Fahr dann jetzt mal mit dem Fahrrad zurück nach Berlin und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann, tschüss.
Danke.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.